بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine sehr geehrten Geschwister im Islam, entschuldigt bitte die leichte Verspätung. Ich muss heute noch mit meinen Kindern aufkommen. Sitzt ja manchmal ein bisschen länger. Und wir werden heute, inshallah ta'ala, einen Sprung machen, was unsere Reihe anbelangt, über die Reformer des Islam. Wir haben ja in der vorletzten Woche uns mit der großen Persönlichkeit, dem Imam Abu Hamid al-Ghazali oder al-Ghazali, beides ist richtig, beschäftigt gehabt und aufgezeigt gehabt, dass er nach vielen Gelehrten einer der Mujaddidun, einer der Reformer des Islam ist. Und wir werden heute insha'Allah ta'ala einen sehr, sehr weiten Sprung nach vorne machen. Das heißt, wir halten uns jetzt nicht unbedingt an die Reihenfolge. Das hat auch einen Grund, weil nämlich die späteren Jahrhunderte sind, in denen nicht immer klar und deutlich ist, wer wirklich der Mujaddid, der Reformer dieses jeweiligen Jahrhunderts ist. Es gibt in dieser Zeit, insbesondere nach ca. 800 nach der Hijra unseres Propheten, natürlich Persönlichkeiten. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, es war auch eine Zeit der Stagnation gewesen. Eine Zeit, in der die Muslime nicht mehr die Umma waren, welche sie einmal gewesen waren. Und es gibt erst wieder circa ab dem 18. Jahrhundert Persönlichkeiten, auf welche wir zurückgreifen können und wo wir auch mehr über diese großen Persönlichkeiten wissen. Und ich möchte heute insha'Allah ta'ala mit jemandem anfangen, der, glaube ich, nach vielen Gelehrten des Islam zu den wichtigsten Mujaddidun des 20. Jahrhunderts gehört. Wir werden heute insha'Allah ta'ala uns mit einem Imam beschäftigen, der nicht unbedingt ein Imam allein in Bezug auch die islamische Wissenschaft gewesen ist, sondern in einem anderen Bereich. Wir haben ja auch gezeigt gehabt, dass die Mujaddidun nicht unbedingt immer Gelehrte sein müssen. Sie haben natürlich islamisches Wissen, fundiertes islamisches Wissen. Aber es müssen nicht immer unbedingt Schriftsteller sein, Autoren sein, die viele Bände verfasst haben. Sondern sie können auch in anderen Bereichen den Islam reformiert haben und die Muslime wieder zu dem zurückgeführt haben, was sie einmal gewesen sind. Wie wir es beispielsweise bei Umar ibn Abdul Aziz haben. Umar ibn Abdul Aziz, der ohne Zweifel der erste große Mujaddid gewesen ist, war jetzt nicht ein Gelehrter im klassischen Sinne. Er war ein Herrscher gewesen. Und durch seine Art und Weise, seine rechtschaffene Art und Weise, seine gerechte Art und Weise zu herrschen, hat er es geschafft, die Muslime wieder in die ersten Jahrzehnte des Islams zurückzuführen, in die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, weshalb er auch als Mujaddid angesehen wurde. Und der Mujaddid, über den wir heute sprechen, insha'Allah ta'ala, ist jemand, der nicht wie Umar ibn Abdul Aziz geherrscht hat, sondern jemand, der es geschafft hat, eine Gemeinschaft aus dem Nichts zu erschaffen, welche die Welt, und ich sage wirklich die Welt, sehr stark beeinflussen sollte bis zum heutigen Tag. Ja, man kann sagen, dass die Gemeinschaft, welche er aus dem Boden gestampft hat, dass diese Gemeinschaft heutzutage jeden mehr in aller Munde ist und so häufig erwähnt wird wie kaum eine andere Gemeinschaft. Es handelt sich, meine lieben Geschwister im Islam, um den großen Imam
Hassan el-Banna, der auch als Al-Shahid, der Märtyrer, bezeichnet wird. Weil er nämlich sein Leben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala gelassen hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn als Märtyrer annehmen. Hassan el-Banna, er hat im Vergleich zu vielen anderen Persönlichkeiten nicht lange gelebt. Weil sein Leben oder seinem Leben schon im Jahre 1949 ein Ende gesetzt wurde, obwohl er 1906 auf die Welt gekommen ist. Das heißt, er hat, wenn ich das jetzt mal ausrechne, 43 Jahre gelebt, wenn ich jetzt recht habe. 43 Jahre, das erinnert so ein wenig an Imam al-Nawawi, der auch nur Mitte 40 geworden ist, aber trotz alledem uns so viele Bücher hinterlassen hat. Oder auch ein Imam al-Shafi'i, der 52 Jahre alt geworden ist. Und trotz alledem, dieser große Imam ist. Es kommt also nicht immer auf die Länge des Lebens an, sondern es kommt darauf an, was du aus deinem Leben gemacht hast. Es kommt nicht darauf an, wie viele Jahre du auf Erden lebst, sondern es kommt darauf an, was du in diesen Jahren, die dir zur Verfügung standen, getan hast für Allah subhanahu wa ta'ala. Es kann sein, dass du mir sehr wenig Zeit hattest, aber Allah Ta'ala in diese kurze Zeit sehr viel Segen gesteckt hat. Und deswegen darf ich niemals als Muslim sagen, ich werde tun, wenn ich mal älter bin. Ich habe ja noch einige Jährchen vor mir. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird Allah Subhanahu wa Ta'ala mich jetzt schon abrufen. Und dann stellt sich die Frage, was habe ich in dieser kurzen Zeit, die ich zur Verfügung hatte, auch wirklich erreicht? Welche Spuren habe ich hinterlassen? Habe ich etwas hinterlassen, worauf andere Menschen dann aufbauen können? Gehöre ich zu jenen, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إِذَا قَطْعَ عَمَلُهُ مُنْ آدَمُ إِذَا مَيْتَ مُنْ آدَمُ قَطْعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Wenn der Sohn Adam stirbt, werden all seine Taten abgebrochen außer drei. Und dann, eine dieser Sachen ist, ilmun yuntafa'u bih, oder Wissen, aus dem man Nutzen zieht, oder fromme Nachkommenschaft, oder eine sadaqa jariya, irgendetwas, was ich hinterlassen habe. Gibt es irgendetwas, was ich hinterlassen werde, wenn ich diese Welt verlassen werde? Gibt es irgendetwas, wovon die Menschen Nutzen tragen werden, egal wie klein es ist? Diese Frage muss ich mir stellen. Ich muss mir genau diese Frage stellen, jeder einzelne von uns. Jetzt, was habe ich hinterlassen? Und wenn wir uns das Leben von Hassan el-Banna anschauen, dann werden wir sehen, hätte Allah Ta'ala Hassan el-Banna schon im Alter von 12 Jahren abgerufen und von dieser Welt genommen, so hätte er schon etwas hinterlassen, wovon die Menschen Nutzen tragen. Subhanallah. Guck mal. 12 Jahre. Ich rede nicht von 20, von 25, ich rede von 12 Jahren. Also ein kleiner Jugendlicher, der schon etwas bewirkt hat. Kommen wir jetzt, um das aufzuzeigen, zu Hassan el-Banna selbst. Und zwar, Hassan el-Banna wurde im Jahr 1906, im Oktober 1906, in einem Ort mit dem Namen Mahmoudiyya, der im Norden Ägyptens liegt, in der Provinz Al-Buhayra, geboren und ist dort auf die Welt gekommen. Seine Familie, und da sehen wir wieder, wie es auch Parallelen gibt zu den anderen großen Mujaddidun, ist eine praktizierende Familie gewesen. Ich glaube, soweit ich mich entsinnen kann, wir hatten bisher keinen einzigen Mujaddid gehabt, bei dem nicht in irgendeiner Weise die Familie schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Könnt ihr euch an irgendeinen erinnern? Ich kann mich an keinen erinnern. Irgendwie hat da irgendein, also alle Mujaddid, über die wir gesprochen haben, alle diese großen Persönlichkeiten, hatten eine Familie gehabt, welche schon vorher die Kinder von klein auf an in eine ganz bestimmte Richtung erzogen hat. Und genauso auch bei Hassan el-Banna. Sein Vater, Sheikh Ahmed, der auch als As-Sa'adi bezeichnet wurde, weil er nämlich unter anderem auch Uhrmacher gewesen ist, war ein frommer Mann, der auch Gelehrter war. Er war spezialisiert auf die Hadith-Wissenschaft und hat unter anderem den Musnad von Imam Ahmed, ein Riesenwerk von Hadithen, eines der größten Hadith-Werke überhaupt, hat dieses Werk geordnet. Weil dieses Werk von Imam Ahmed nämlich nicht nach Themen geordnet ist, sondern das Werk von Imam Ahmed ist nach was geordnet? Und das macht einen Musnad aus. Weiß es jemand? Nach was ein Musnad geordnet ist?
Nach den Überlieferketten.
Nicht nach den Überliefererketten, sondern nach den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und ihren Namen. Das heißt, du kannst nicht den Musnad aufschlagen und mal gucken, okay, ich möchte ein paar Hadithe zu beispielsweise dem Gebet. Dann wirst du nichts finden. Warum? Weil die Hadithe nach einem ganz anderen Schema geordnet sind. Und er hat unter anderem den Musnad, soweit ich mich jetzt richtig entsinnen kann, nach den Themen auch geordnet. Eine sehr, sehr schwierige und langwierige Aufgabe. Er war also ein Gelehrter gewesen und er war sehr, sehr fromm gewesen. Und er hat seine Kinder auch von klein auf an religiös erzogen, sodass sie von klein auf an den Koran auswendig gelernt haben. 1906, was ist 1906 für eine Zeit gewesen? Wer weiß es, was war in Ägypten gerade und in vielen anderen arabischen Ländern gerade los gewesen? Waren die Länder frei gewesen oder wie sah es aus?
Kolonie.
Ja, genau. Sie waren kolonialisiert gewesen. Und in Ägypten, wer war der Kolonialherr in Ägypten gewesen zu dieser Zeit? Ja?
Die Engländer.
Die Engländer, Großbritannien. Sie waren Kolonialherren gewesen. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Al-Mahmoudiyya ist unter anderem ein Ort direkt am Mittelmeer. Das heißt, dort waren auch die Engländer, gerade dort waren auch die Engländer stationiert gewesen. Also er hatte von klein auf an auch immer wieder Kontakt gehabt zu britischen Soldaten und zu den Kolonialherren. Und er wächst jetzt in dieser Situation auf. In einem kleinen Dorf in Oberägypten und wächst heran und schon von klein auf an bekommt er dieses Bewusstsein, dass er etwas für den Islam tun muss. Ein Bewusstsein, was ihn nicht mehr losgelassen hat bis zu seinem Tode. Und zwar hat er, als er noch zur Schule gegangen ist, mit einigen Freunden in seinem Ort eine Art Jam'iyya, eine Art Verein gegründet, den er als Jam'iyya al-Akhlaq al-Diniyya bezeichnet hat. Jam'iyya al-Akhlaq al-Diniyya, das heißt, der Verein für religiöse Moral. Guck mal, subhanallah, so ein kleiner Junge, der vielleicht gerade mal 12 Jahre alt, gründet schon einen Verein, weil er sieht, aha, in der Region, in der ich lebe, gibt es viel Fasad, viel Verderben. Gerade auch die Engländer sind da. Es gibt viele Dinge, die eigentlich dem Islam widersprechen. Es wird sogar gesagt, dass er eines Tages ein Bild gesehen hat von einer halbnackten Frau an einem Schiff oder an seinem Ort und alles daran gesetzt hat, dass dieses Bild auch wirklich beseitigt wird. Und er hat es dann auch geschafft. Ein kleiner Junge, der sieht etwas, er will es verändern. Jemand, der verstanden hat, um was es geht, von klein auf an. Jemand, dem bewusst gewesen ist, von klein auf an, Islam bedeutet nicht nur einfach zu beten, zu fasten für sich selbst, sondern Islam bedeutet auch etwas in der Gesellschaft zu verändern. Eine Grundvoraussetzung dafür, um überhaupt zu einem Reformer zu werden. Denn Reformer sind immer Menschen, die versuchen, etwas zu verändern. Die sehen, es gibt Missstände. Da stimmt irgendetwas mit meiner Gesellschaft nicht, in der ich lebe. Und ich möchte das verändern. Und subhanallah, diese Idee hat ihn nicht mehr losgelassen. Kurz darauf hat er einen Verein gegründet, den nannte er Jam'iyyat Man' al-Muharramat. Der Verein zum Unterlassen oder zur Beseitigung von Muharramat, von verbotenen Dingen. Was haben sie da teilweise gemacht? Sie haben teilweise Leute angeschrieben, Händler, Erwachsene, obwohl sie noch Kinder waren, und haben sie ermahnt und haben sie an Allah erinnert und haben sie sogar gewarnt. Muss man sich ja vorstellen. Ja? So kleine Jungs schreiben Briefe an erwachsene Leute, damit sie etwas verändern. Sie wollten es nicht einfach so durchgehen lassen, dass die Leute Haram begehen. Sie haben den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam verstanden, wer von euch ein Übel sieht, der soll es mit seiner Hand verändern, wenn er es nicht kann, dann mit seiner Zunge, wenn er es nicht kann, zumindest mit seinem Herz. Und das ist die niedrigste Stufe des Glaubens. Und er macht es. Er tat es genauso, wie es Allah von uns verlangt hat. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ihr seid die beste Gemeinschaft, welche für die Menschen hervorgebracht wurde. Ihr gebetet das Gute und ihr verwehrt das Schlechte. Das ist es, worauf es ankommt. Und genau das tat Imam Hassan al-Banna. Er hat dementsprechend auch an der Revolution von 1919 teilgenommen. Und er war, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt noch sehr, sehr jung gewesen, aber hat schon sehr viel erlebt. Vielleicht gerade 12 oder 13 Jahre war er alt gewesen. All dies, obwohl er noch so jung ist. Und es hat sich von vorn, schon in jungen Jahren herausgestellt, dass er jemand war, der sich durchsetzen konnte. Eine ganz wichtige Eigenschaft, gerade auch für einen Führer. Ich muss mich durchsetzen können. Er war teilweise sehr, sehr hartnäckig gewesen. Und zwar in der Schule gab es das Problem, dass während der Stunde die Gebetszeit begann. Und er wollte unbedingt in der Schule den Adhan ausrufen. Einigen Lehrern hat das gefallen. Anderen Lehrern, die nicht so praktizierend gewesen waren, hat das nicht gefallen. Und er hat dann so lange mit dem Lehrer diskutiert, ein kleiner Junge, der vielleicht gerade mal in der 6. oder 7. Klasse, so lange mit seinem Lehrer diskutiert, bis sein Lehrer einlenken musste und nachgeben musste. Und er dann den Adhan ausgerufen hat. Khalas, gebetet in einem islamischen Land. Ja? Schule hinher. Was spricht ihm entgegen, dass ich jetzt einfach nur Adhan ausrufe? Ich kann immer noch danach beten. Aber der Adhan, die Zeit vom Gebet, Khalas, die ist das Wichtige. Und das zeigt noch einmal, was die Grundlage für jeden Muslim ist, für jeden Reformer ist. Die ist immer das Gebet. Es sind diese grundlegenden Dinge. Die grundlegenden Dinge, die manche Menschen vernachlässigen. Es gibt Menschen, die haben Großes vor, gerade in Bezug auf den Islam. Wir müssen verändern, wir müssen tun, aber die einfachsten Dinge, die zu den Grundlagen eines Muslims gehören, praktizieren sie nicht. Sie verrichten ihre Gebete nicht in der Zeit. Wie will ich bitte schon etwas verändern, wenn ich mich nicht einmal selbst verändern konnte? Wie will ich die Muslime zum Glauben zurückführen, zum wahren Glauben, wenn ich den wahren Glauben nicht einmal selbst in meinem eigenen Leben umgesetzt habe? Das funktioniert nicht. Und es beginnt bei solchen Dingen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er nach Medina kam, da hat er nicht über große Sachen gesprochen, sallallahu alaihi wa sallam. Sondern es ging erst einmal um diese kleinen grundlegenden Fundamente. Das Gebet, die Brüderlichkeit. Wenn diese Sachen nicht vorhanden sind, Gebet und Brüderlichkeit, wie soll bitteschön eine vorbildliche Gesellschaft aufgebaut werden? Wie soll eine Gesellschaft aufgebaut werden, welche zu einem Vorbild für andere Gesellschaften werden soll? Das kann nicht funktionieren, das muss scheitern, dieses Projekt. Und genauso auch jede Da'wah und jeder Muslim, jeder, der versucht, etwas zu verändern, aber es nicht schafft, sich selbst an diese Grundlagen zu halten, er muss von vornherein scheitern, es geht gar nicht anders. Es ist unmöglich, weil das ist der Islam. Der Islam ist nun mal das Gebet. Der Islam ist nun mal die Brüderlichkeit. Der Islam ist nun mal der Wickel oder das Wickel. Der Islam ist nun mal all diese Grundlagen. Und wenn die Grundlagen nicht vorhanden sind, wie will ich dann bitte schon den Islam verbreiten? Das wird nicht funktionieren. Der Islam ist Akhlaq. Manche machen Da'wa, aber ohne Akhlaq. Wie funktioniert das? Wie willst du die Menschen gewinnen ohne Akhlaq? Und deswegen, bevor man überhaupt irgendetwas verändern möchte, ob zu Hause bei sich, ob in der Gesellschaft, muss man zunächst erst einmal bei diesen Grundlagen beginnen, an denen man nicht vorbeikommen kann als Muslim. Überprüfe noch einmal dein Gebet. Guck mal, so einfache Sache. Ich sage euch ganz ehrlich, überprüfe noch mal dein Gebet. Betest du wirklich immer pünktlich? Gehst du regelmäßig in die Moschee, um dein Gebet zu verrichten? Oder verrichtest du all deine Gebete zu Hause? Wie oft verstehst du das Fajr-Gebet? Eine Frage, die wir uns alle stellen müssen. Wie oft verschwankt ihr das Menschengebet? Wie oft fassen wir Gebete zusammen, ohne dass es dafür einen Grund gibt? So ganz einfache Dinge. Aber wallahi, sie sind die Grundlage für alles andere. Wenn die nicht gegeben sind, dann vergesst alle anderen Dinge. Dann brauchen wir über diese ganz anderen Dinge, die hohen Ziele, überhaupt nicht zu sprechen. Und wie gesagt, Hassan al-Banna, er war so jemand gewesen, der verstanden hat, um was es geht. Und der genau auch diese Aspekte, die das Gebet, das Dhikr, die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala, später, als er dann die Muslimbruderschaft gegründet hat, in den Vordergrund gestellt. Die Brüderlichkeit und Geschwisterlichkeit, alles Aspekte, die ganz wichtig sind, die wir später noch anhand einiger Beispiele inshallah ta'ala sehen werden. Dann hat Hassan al-Banna angefangen, seine Schule beendet und hat angefangen zu studieren. Wo studierte er? Er studierte in Kairo. Und zwar 1927 schloss er sein Studium ab. Mit wie vielen Jahren? Mit 21 Jahren. Interessant ist, er hat den besten Abschluss gemacht in seinem Jahrgang. Subhanallah. Da sehen wir wieder eine andere wichtige Eigenschaft, die wir brauchen. Den besten Abschluss hat er gemacht. Er hat nicht den schlechtesten gemacht, er hat den besten gemacht. Er hat nicht gesagt, ich habe viel zu tun, ich bin mit anderen Dingen beschäftigt, deswegen kann ich meinen Abschluss nicht machen oder kann mich um meinen Abschluss nicht kümmern. Nein, er hat jeder Sache ihr Recht gegeben. Das, worauf es ankommt. Der Erste in seinem Jahrgang. Wie will ich bitteschön ein Vorbild für die anderen sein, wenn ich immer nur der Schlechteste bin? Oder immer nur Mittelklasse bin? Nein, ich trage eine Botschaft in mir. Und diese Botschaft, die fordert mich dazu auf, dass ich die Dinge, die Allah Ta'ala von mir verlangt hat, und die Dinge, die ich angehe, auch gut mache. Guck mal, was Allah im Koran sagt. وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Und sprich, tut und handelt, auf das Allah und sein Gesandter und die Gläubigen eure Taten sehen. Handelt gut, mit Itqan. إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. Allah hat für jede Sache den Ihsan, das immer besser machen, vorgeschrieben. In bester Art und Weise. Nicht in guter Art und Weise, sondern immer in bester Art und Weise. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Rufe zum Weg deines Herrn mit was auf? Mit Weisheit und guter Art und diskutiere mit ihnen auf beste Art, nicht auf gute Art, auf beste Art und Weise. Gehöre immer zu den Besten. Al-Itqan, das ist es, was wir brauchen. Und das ist es, was wir in unserem Leben immer wieder überprüfen müssen und immer wieder auch schauen müssen. Habe ich Itqan, diese Perfektion in meinem Leben, setze ich sie wirklich um oder gehöre ich einfach zu den Leuten, zu den einfachen Leuten, die einfach vor sich herleben, aber das nicht in ihrem Leben umsetzen. Und dann, als er jetzt in Kairo war, und dann sein Studium abgeschlossen hat, wurde er nach Ismailiyah, in die Provinz Ismailiyah gebracht, um dort als Lehrer zu arbeiten. Er war Arabischlehrer gewesen. Arabischlehrer an einer Schule. Nur, dort begann er jetzt langsam, Da'wah zu machen auf seine eigene Art und Weise. Und zwar machte er nicht Da'wah, wie es alle anderen auch machten in der Moschee. Sondern, was tat er? Er ging zu den Menschen. Er dachte sich eine neue Art und Weise aus. Er wollte innovativ sein. Nicht immer nur traditionell, wie es die anderen machen. Das Problem ist, wenn ich nur in der Moschee Da'wah mache, was ist dann? Dann werde ich nur die Menschen erreichen, die ohnehin in die Moschee kommen. Mit denen ich eigentlich kein Problem habe. Aber ich will gerade die Menschen erreichen, welche außerhalb der Moschee sind. Ganz wichtig. Innovation. Und was machte er? Er ging zu den Menschen an Versammlungsorten. Und welche Orte, an welchen Orten versammeln sich die Menschen in der Regel? In Cafés. Und er ging zu den Menschen in den Cafés. Einige sagten von seinen Freunden, ach, das bringt doch gar nichts, die Leute hören dir noch nicht zu, ist doch langweilig. Und er meinte, nein. Wenn man es richtig macht und die richtigen Themen anspricht, dann wird man die Menschen auch erreichen. Und wie ist es richtig? Richtig ist es, es kurz zu machen. Funktioniert das mit dem Mikrofon? Das ist ganz schön anstrengend. Ganz jetzt. Ich schreibe jetzt auch noch mit dem Staubsauger. Könnt ihr mal gucken, ob das jetzt funktioniert? Schon. Erstens, Nummer 1, kurz halten. Nicht so wie ich, immer eine Stunde. Kurz halten. Aber gut, das ist ja ein Unterricht. Die Leute wissen ja, worauf sie sich einstellen. Aber kurz halten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, obwohl er Prophet gewesen ist, obwohl er gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam, utitu jawami' al-kalim, mir wurden die umfassenden Worte geschenkt. Sodass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit wenig sehr viel ausdrücken kann. Das kann nicht jeder. Mit wenig sehr viel ausdrücken kann. Und trotz alledem hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam was gemacht, wie es Abdullah ibn Abbas überliefert, kana yatakhawwaluna bil maw'izati khashyat as-sa'amati alayna. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat bestimmte Zeiten ausgesucht für die Ermahnung aus Angst. Guck mal, der Prophet hat Angst, dass es uns langweilig werden könnte. Allahu Akbar. Langweilig werden von den Worten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie geht das? Wir würden nicht genug bekommen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kennt den Menschen. Er weiß ganz genau, irgendwann einmal, dieser Knochen, oh, irgendwann einmal schaltet der Mensch ab. Und dementsprechend kurz fassen. Nummer 1. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, ganz wichtig, gerade für einen Khatib oder jemand, der Reden hält, in man fiqh al-rajul qisar al-khutbati in und was und qul as-salah min ma'ilati fiqh al-rajul ha fi al-khutba qisar al-khutba wa qul as-salah. So die Zeichen dafür, dass jemand wirklich Wissen in der Religion hat in Bezug auf die Predigt, ist, dass er kurz die Khutba hält und ein langes Gebet macht. Wie ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat. Subhanallah. Und das wollte er umsetzen. Er meinte, 5 Minuten nicht mehr. Wir wollen nämlich in so viele Cafés gehen, wie nur möglich. An einem Abend sind sie teilweise in 20 Cafés gegangen. Aber 5 Minuten nicht mehr. Dann die Themenauswahl. Was für Themen spreche ich an? Nicht traditionelle Themen, die man schon tausendmal gehört hat, sondern Themen, die wirklich die Menschen betreffen. Und hier möchte ich ein schönes Beispiel geben, was jetzt später gemacht wurde. Und zwar nachdem schon die Muslimbruderschaft gegründet wurde, war, hat er einmal eine Veranstaltung gehabt, ich weiß nicht genau in welcher Stadt. Zu dieser Veranstaltung wurden auch die sogenannten berüchtigten Bautarier eingeladen, von denen wir auch heutzutage in der Bilder hören, die Schlägertrupps. Was hatten die Schlägertrupps zu tun? Die sollten diese Veranstaltung natürlich stören und den Leuten Angst machen, sodass die Veranstaltung aufgelöst wird. Und auf jeden Fall wurde Hassan al-Bandaban gesagt, mein Schiff, ja, das sind Bautarier, pass auf. Er meinte, okay, kein Problem. Dann stand er und er erzählte dann Farakrofik, die Geschichte von Rukana. Wer ist Rukana? Wer ist Rukana? Wer weiß es? Der Rukana war. Rukana war der beste Ringer in ganz Medina gewesen. Der beste Ringer der Welt. Nur konnte ihn besiegen. Entschuldigung, ich glaube in Mekka oder nicht mehr. Ich glaube in Mekka war es gewesen. Und auf jeden Fall forderte ihn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam heraus. Und er besiegte ihn. Und nochmal forderte ihn heraus. Und er besiegte ihn. Ja? Zweimal hintereinander. Sodass er nun keiner einsatz. Ja, das ist wirklich ein Prophet. Und als die, er hat es dann natürlich so erzählt, dass das ist nicht so wie ich gerade, sondern so erzählt, dass das auch spannend rüberkam. Und als er dann fertig war, haben dann die ganzen Bautarier, diese Schläger, was gesagt, Allahumma salli ala abda'nani. Ja, dieses abda'nani. ja, im ägyptischen heißt sozusagen den heldenhaftesten Propheten. Ja, wo Allah ja, gebe dem heldenhaftesten Propheten Adana, wie sozusagen der am männlichsten ist, ja, den coolsten, so nach dem Motto, gibt es sozusagen das Machtverlauf auf ihn. Und dann waren sie so über, fanden sie das so schön, dass sie ja die Veranstalter nicht mehr gestört haben, sondern sogar beschützt haben. Subhanallah. Ja, das ist sozusagen jemand, der die richtigen Themen anspricht. Das gehört jedenfalls zum Fuck einer Gruppe, dass ich die richtigen Themen anspreche. Wenn ich kleine Kinder vor mir habe, dass ich Themen auswähle, die betreffen. Wenn es regnet, dass ich über schöne Dinge spreche. Wenn es, je nachdem. Ja, und genau das hat er getan. Er ist in der Hinsicht auch sehr, sehr erfolgreich gewesen und ist zu den Menschen hinausgegangen. Und das ist es, was wir wollen. Ich meine, wir reden manchmal über die Leute von beispielsweise Tamir und Dawa. Und machen uns manchmal auch so nicht lustig, aber man guckt so manchmal so auf sie und guck mal, Brüder, die hinausgehen und dann hört auf der Straße ansprechen, vielleicht sogar dann zu bestimmten Häusern gehen, wo viele Muslime wohnen, an der Tür klingeln. Weiß ich nicht. Warum nicht? Wenn ich so die Leute erreiche, ich erreiche, ich war mit denen 40 Tage unterwegs gewesen, mit diesen Leuten. Man hat Leute erreicht, die man sonst nie erreichen würde. Leute, die Alkohol trinken, besoffen sind auf der Straße. Betrunken. Ja, betrunken. Man nimmt in die Moschee. Und es gibt Leute, wirklich, subhanallah, die dann mitkommen, ihren Rausch ausschlafen und wirklich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückbringen. Und es gab Leute, die dann aus diesen Cafés mit ihnen gekommen sind und überzeugt wurden und dann die besten Unterstützer seiner Dame gewesen sind. Subhanallah. So ist es manchmal. Wir müssen zu den Menschen, wir müssen nicht warten, bis die Menschen zu uns kommen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist zu den Menschen gegangen. Abu Bakr ist zu den Menschen gegangen. Wir sind zu den Menschen gegangen und nicht umgekehrt. Und das ist es, was wir brauchen, dieses Verständnis und Dauer, dass wir auf die Menschen auch wirklich zugehen. Und auf jeden Fall hat er dann 1928, ein Jahr später, mit sechs Leuten, nur mit sechs Leuten, einen Verein gegründet. Nämlich Jama'iyat al-Ikhwan al-Muslimin, dem Verein der Muslimbruderschaft. Sechs Leute, nicht mehr, das ist nicht viel. Ja? Aber es waren sechs Leute gewesen, mit denen er diesen Verein gegründet hat. Und jetzt müssen wir an dieser Stelle kurz innehalten. Und zwar jede Arbeit, egal welche Arbeit es ist, sie beginnt immer in klein. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie viele Leute waren am Anfang um ihn herum gewesen? Sehr wenige. Nur eine kleine Schar von Männern und Frauen, die sich um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam herum versammelten. Es waren nicht viele gewesen. Aber guck mal, nach einigen Jahren, wie sich der Islam verbreitet hat, die Standhaftigkeit verbreitet sich die Dauer. Und genauso auch, wenn wir etwas beginnen. Nicht sagen, ach, das bringt so und so nichts. Es ist nur einer, der mitkommt, auch wenn es nur einer ist. Du weißt nicht, was dieser Einheit später vielleicht bewirken wird, welche Früchte deine Dauer tragen wird. Du musst nicht gleich ein Reformer werden, über den alle Welt spricht, darum geht es ja auch nicht. Aber es reicht aus, wenn du in deiner Moschee anfängst und sagst, warum schaue ich nicht, ob ich nicht in der Moschee einen kleinen Kreis machen kann, wo ich beispielsweise den Koran lehre. Das Beispiel. Kleine Gruppe mit Kindern, die ich unterrichte. Ich kann das, Alhamdulillah, sowas wird gebraucht. Eine kleine Gruppe, wo ich mit den Kindern Ausflüge mache. Das ist meine Aufgabe. Ihr glaubt gar nicht, so eine Kleinigkeit, was die für Früchte tragen werden. Du fängst klein an, aber aus der Kleinigkeit etwas ganz Großes. Du weißt nicht, ob diese Kinder, die mit dir gehen, die mit dir auf einen Ausflug gehen und die du dich kümmerst, dann nicht vielleicht später zu einer Stütze in der islamischen Arbeit werden, in der Moschee werden. Ja. Keine Arbeit, die aber Früchte trägt irgendwann. Nein, das ist sicher. Und selbst wenn sie nicht Früchte tragen sollte im Diesseits, die werden diese Früchte spätestens im Jenseits ernten. Guck mal, Hassan ibn Bender, 1928 beginnt er. Und schaut mal heute seine Dame. Es gibt kein Land auf der Welt, kein muslimisches Land. Und auch kein europäisches Land, in dem es nicht Anhänger gibt, die sich seiner Bewegung angeschlossen haben. Gibt kein Land. Und kein Land ist die Muslimbruderschaft die größte, eine der größten, wenn nicht sogar die größte muslimische Bewegung auf der Welt. Ich meine, wenn wir uns die Türkei anschauen, Türkei,
zum Beispiel.
Erdogan. Woher kommt er?
Das würde ich dir sagen.
Er kommt aus der Schule von Erbakan. Gut, Erbakan, der war er gewesen. Erbakan ist im Grunde genommen, er trägt das Gedanken gut. Ja, Hassan Ben. Ja, Subhanallah, guck mal. Ja. Wie viele Jahre später? Das ist ein früchtes Recht. Und wir müssen eines wissen, wir sprechen heute nicht über die Muslimbruderschaft, sondern wir sprechen heute über diese Persönlichkeit selbst. So mit vielen, vielen Schwierigkeiten sind wir das verbunden. Am Anfang hat sich seine Dauer wie Lauffeuer verbreitet. Gerade als er dann nach Kairo umzog im Jahr 1932, begann er dort dann eine Filiale der Muslimbruderschaft zu gründen. Und die Dauer, sie verbreitet sich. Sehr, sehr schön. Weil er nämlich jemand gewesen ist, der die Menschen wirklich überzeugen konnte. Weil er unglaubliche Persönlichkeit gewesen. Jemand, der Iman regelrecht ausgestrahlt hat. Er war nämlich jemand gewesen, wie auch die anderen großen Gelehrten und Reformer, die in eine Schule gegangen sind, in die jeder, der etwas bewirken möchte, auch gehen muss. Welche Schule ist das? Nein. Eine andere Schule. Nein. Die Schule des Nachtgebets. Es geht ja in diese Richtung. Die Schule des Tahajjuds. Das ist eine Schule, in die wir alle gehen müssen, wenn wir etwas bewirken. Und wir wollen uns die Erlaubnis geben, zu Schülern dieser Schule zu werden. Die Schule des Nachtgebets. In der Nacht allein vor Ort steht. So berichtet, dass er, also auch mal für Nisani, einer der späteren Moschis, der spätere Führer der Muslimbruderschaft, der ein enger Vertrauter von Hassan Ibn war, waren eines Tages zusammen auf einer Reise gewesen und hatten einen anstrengenden Tag gehabt. Es gab einen Kongress, an dem sie teilgenommen haben, war sehr anstrengend gewesen der Tag. Und auf jeden Fall haben sie sich dann, da hatten sie dann irgendwie eine Unterkunft, wo sie schlafen konnten, völlig erschöpft, und sie legten sich auf ihre Betten. Sie waren zusammen im Zimmer. Und nach kurzer Zeit fragte Hassan Ibn Omar ibn Hussein, schläfst du schon? Und er sagte, nein, ich bin noch wach. Kurz darauf fragte ihn noch einmal, schläfst du? Nein, ich bin noch wach. Und irgendwie hatte er das Gefühl, der hat irgendwas vor. Er hat irgendwie ein paar Mal jetzt wiederholt. Und dann meinte er so, okay, ich werde dir nicht antworten zu tun, als würde ich schlafen. Kurz darauf, nachdem er nicht mehr geantwortet hat, steht er auf, nimmt die Latschen, geht Udu machen und steht davor. Was für ein Haus. Das ist eine Schule, durch die wir gehen müssen. Guck mal, was unser Prophet Zauberbach eigentlich über sie gesagt hat. Was Jibril a.s. zu unserem Propheten Zauberbach eigentlich über sie gesagt hat. Das nämlich das Nachtgebet, ja, da'at as-salihina qablahum, das Nachtgebet ist die Gewohnheit der Frommen, die vor uns waren. Das ist ihre Gewohnheit gewesen. Da'at as-salihina qablahum. Da müssen wir hin. Das müssen wir erreichen. In der Anfangszeit des Islam war das Nachtgebet für die Muslime eine Pflicht gewesen. Für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ja, lass uns in diese Schule gehen. Gib uns die Kraft, dass wir das auch wirklich schaffen. Weil wir werden wirklich nur dann zu etwas Besonderes werden. Wir werden nur dann zu Allah nahestehenden werden, wenn wir es schaffen, uns zu überwinden und in der Nacht uns aufzustellen und dann vor unserem Schöpfer zu beten. Nur dann. Möge Allah uns die Kraft geben. Wallahi, diejenigen, die es erreicht haben, sind auserwählt von Allah. Sei dir sicher, wenn du das schaffst, vor Allah, auch mit zwei Jahren in der Nacht zu stehen, dann bist du auch erwähnt worden von Allah. Ich rede jetzt hier nicht von den Pflichten. Pflichten müssen wir sowieso machen. Wir haben darüber auch wieder zu diskutieren. Ich rede jetzt von dem Freiwilligen. Wenn du vor Allah stehen darfst und zu den wenigen gehörst auf dieser Welt, die in der Nacht, während andere schlafen oder andere sogar sündigen, du vor deinem Schöpfer allein stehen darfst, dann sei dir sicher, Allah liebt dich. Weil er lässt nur diejenigen vor ihm stehen,
die auch so recht gibt. Nur diejenigen, mit denen er auch gerne ein Zwiegespräch führt. Ja, und besser zu ihnen gehören. Und auf jeden Fall, wie gesagt, hat Hasan al-Banna genau diese Anziehungskraft. Und subhanallah, eine seiner wichtigsten Eigenschaften überhaupt ist, dass er, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, andauernd in Bewegung war. Al-Harakatul Daira, immer in Bewegung. Er hat ca. 3000, wenn nicht sogar mehr, Ortschaften in seinem kurzen Leben in Ägypten besucht. Und manchmal sogar zweimal. An dem Ort, wo ich gewesen war, in Ägypten, ein kleines Dorf, was kein Ägypter kennt, immer wenn ich sage, so kennst du miteinander, sagt mir jeder, den kenne ich nicht. Da war, glaube ich, einmal zweimal gewesen. Berichten mir einige. Subhanallah, was ist das? Und nicht wie heutzutage schöne Autos, schnelle Züge. Der ist in der dritten Klasse gefahren. Und dritte Klasse in Ägypten, das ist was das bedeutet. Wisst ihr, was dritte Klasse in Ägypten bedeutet? Ja, da fährst du mit Ziegen und alles Mögliche. Ja? Das ist das dritte Klasse in Ägypten. Ja? Und nicht nur das, er hat als Lehrer gearbeitet, konnte nur am Wochenende reisen. Und in den Ferien. Nur am Wochenende. Und wisst ihr, wie er gereist ist? Am Donnerstag, weil Freitag ist ja in Ägypten offiziell der Feiertag, am Donnerstag nach der Schule direkt begibt er sich auf Reise. Und kommt erst wieder in der Nacht zum Samstag zurück, manchmal kurz vor dem Fajr. Schläft ein, zwei Stunden, manchmal sogar in der Schule, denkt extra den Farrasch, also der Wächter oder der Hausmeister von der Schule, sagt, ich lass mich schon mal rein, nimmt sich für ein, zwei Stunden hin und wird dann von ihnen geweckt, kurz vor Unterricht. Was sind das für Leute? Ich verstehe das nicht. Ja, was sind das für Leute? Was für eine Kraft, was für eine Energie. Aber das ist jemand, der Vision hat. Seid mir sicher, du kannst das nur schaffen, wenn du Vision hast. Wenn du klare und deutliche Ziele vor Augen hast, dann bist du bereit, dies auch so. Wenn du weißt, wofür du das tust, wenn du nicht weißt, wofür du das machst, wenn du nicht weißt, was das für Folgen für dich haben mit dem Jenseits, dann bist du nicht bereit zu etwas. Nur diejenigen, die wirklich diesen Lohn, das Paradies, direkt vor Augen sehen, sind bereit, sich so aufzuopfern. Warum sollte ich es sonst tun? Ich meine, ganz ehrlich, kann ich doch lieber genauso gehen wie alle anderen. Ja? Einfach ein bisschen was tun für den Islam. Aber nein, jemand, der wirklich Vision hat, jemand, der es verstanden hat, ist bereit, sich aufzuopfern. Weil wir fragen uns immer wieder, und ich stelle uns immer diese Fragen, die Verfernung des Propheten, wir lesen unglaubliche Geschichten von. Unglaubliche Geschichten. Leute, die nicht stillgehalten haben, Leute, die immer unterwegs waren, Leute, die immer in Bewegung waren, Leute, die sich immer aufgeopfert haben, Leute, die bereit gewesen sind, ihr Leben aufzuopfern und es wirklich aufgeopfert haben. Wir wissen es. Wir können gar nicht die Beispiele alle nennen. Sie haben sicher den Tod ins Auge geblickt. Sicher. Und trotz alledem haben sie sich bewegt. Wie haben sie das geschafft? Das ist ganz einfach. Sie hatten ein Ziel in ihrem Leben. Was war dieses Ziel? Der Jannah, das Paradies. Und wenn ich das als Ziel vor Augen habe, dann bin ich bereit, alles zu opfern. Meine Zeit, mein Leben, meine Familie, alles für Allah subhanahu
wa ta'ala. Hasan al-Banna, er hat seine Da'wa, seine Bruderschaft hat sich sehr stark in Ägypten verbreitet, aufgrund seiner Anstrengungen und seines Einsatzes auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir können jetzt in dieser kurzen Zeit auch nicht über die Gedanken oder das Gedankengut von Hasan al-Banna sprechen und das, was er gepredigt hat. Aber wir können sagen, dass Hasan al-Banna im Endeffekt die Muslime zum wahren Islam zurückführen wollte. Und zwar zum Islam, der alle Lebensbereiche umfasst. Das ganz kurz gefasst. Und das hat natürlich einigen Menschen in Ägypten und schon gar nicht in den Kolonialherren gepasst. Und es gab immer wieder Versuche, Hasan al-Banna zu liquidieren und umzubringen. Und im Jahr 1949 ist es dann leider auch gelungen. Und zwar war er auf dem Weg gewesen mit einer anderen Person zu einem Termin, wurde, als er aus dem Auto gestiegen ist, dann angeschossen. Er hätte eigentlich gar nicht sterben müssen, nur das Problem ist gewesen, dass die Regierung es dem Arzt verboten hat, ihn zu behandeln. Muss man sich ja vorstellen. Sodass er verbluten musste. Also man hätte ihn ganz leicht retten können, wenn man wollte, aber man hat ihn verbluten lassen. Und was jetzt noch hinzukommt ist, dass die Regierung es sogar verboten hat, dass irgendjemand an seiner Janaza teilnimmt. Nachdem dann einige Personen versucht haben, sich einzumischen und die verantwortlichen Personen dafür zu überreden, hat man es lediglich erlaubt, dass sein Vater dann ihn alleine bestatten darf. Allahu Akbar, alleine. Das heißt, man hat es verboten, dass irgendjemand an seinen Totengebet einnimmt. Sodass er ganz alleine mit seinem Vater, dass er von seinem Vater ganz alleine dann bestattet wurde. Ich glaube, es waren noch ein, zwei andere Personen dabei gewesen, aber es durfte niemand an seiner Janaza teilnehmen. Sein ganzes Haus in Al-Mahmoudiyya war mit Polizei umstellt. Niemand konnte durch. Und leider, leider müssen wir sagen, dass heutzutage nach dem Militärputsch vieles sich wiederholt. Und dass vieles von dem, was damals schon geschehen ist, heute noch einmal in teilweise noch schlimmerer Form geschieht. Und da sehen wir, dass der Kampf und der Krieg gegen alles, was zum wahren Islam aufruft, nämlich zu einem ganzheitlichen Islam, bis zum heutigen Tage immer noch ausgefochten wurde. Und zwar in schlimmster Art und Weise. Und die Menschen leider, nur weil sie sagen, wir wollen den Islam so praktizieren, wie er ist, zu Staatsfeinden erklärt werden, es jetzt Pläne gibt, nicht nur gegen die Gegner der Putschisten in Ägypten vorzugehen, sondern auch noch jetzt, muss man sich ja vorstellen, gegen den Gazastreifen vorzugehen. Das geht sogar so weit, dass einige bereit sind, alles zu verkaufen und alles dafür zu tun, ja selbst sogar so weit zu gehen, dass man gegen seine eigenen Glaubensbrüder in Palästina vorgeht und somit eigentlich den eigentlichen Feinden der Muslime in die Hände spielt und sie dabei unterstützt, jegliche Form von Widerstand zu unterbinden. Das ist ein langes Thema. An dieser Stelle schließen wir inshallah ta'ala ab. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Barakallahu fikum. Und nächste Woche inshallah ta'ala dann mit einer weiteren Persönlichkeit. Bi'idhnillahi azza wa jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.